Moin Moin zu diesem Online-Gottesdienst der Elimkirche Geestadt. Mein Name ist Luca Ritter. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir entsteht eine große Vorfreude, wenn ich diese Bilder vom Neubau sehen kann. Und ich glaube, auch im Online-Gottesdienst ist das die großartige Möglichkeit, mal Danke zu sagen an Grotbau, die Firma, mit der wir bauen dürfen, an all die Handwerker und die Unternehmen, die beteiligt sind. Danke an unsere tolle Architektin und danke auch vor allem an unser Bauteam, die ehrenamtlich ganz viel investieren, damit das alles möglich wird, was wir da sehen durften schon. Und wir werden noch viel schönere Dinge sehen, da bin ich mir ganz sicher. Heute wollen wir den zweiten Teil unseres Predigt-Doppeldeckers 1. Samuel 15 zusammen durchgehen. Und ich möchte am Anfang dich einladen, dass du dich reinlehnst und dass du das nicht alles so einfach an dir vorbeiziehen lässt oder nur konsumierst, sondern dass du mitmachst, dass du mit dabei bist, dass du dir vielleicht Dinge aufschreibst, die dir wichtig werden. Und ich möchte am Anfang einmal beten, dass Gott uns anspricht, dass er uns ganz persönlich berührt heute Morgen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, Online-Gottesdienst zu feiern. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist, bei uns bist. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen veränderst. Und dass, wenn wir jetzt Gemeinschaft haben, dass du wirklich uns anrührst und dass wir verändert werden durch deinen Heiligen Geist. Bitte mach uns aufmerksam. Und wir beten, Herr, dass du unseren Neubau segnest, dass du unsere Kirche segnest, dass du uns Kraft gibst. Und dass du all die Menschen segnest und berührst, die in irgendeiner Art und Weise in unserem Umfeld sind. Amen. Ja, vor einiger Zeit stand ich zusammen mit meiner Mutter auf einem Dachboden, der sich also nicht wie dieser Dachboden hier in einem schönen Zustand befand, sondern im Rotzustand sozusagen. Es war dort alles noch sehr dunkel und dreckig, tote Wespen lagen auf dem Boden und auch ein paar Wespen flogen noch so herum in diesem Dachboden. Und wir standen dort einige Zeit und unterhielten uns, als ich plötzlich sah, wie eine Wespe auf ihrem Kopf hier vorne auf den Haaren landete, ohne dass sie es offensichtlich merkte. Und man ignoriert das Ganze jetzt natürlich nicht einfach, sondern will jetzt die Person, die einem gegenübersteht, darauf hinweisen, Achtung, da ist eine Wespe, um dann eine Möglichkeit zu haben, diese Wespe also auch vorsichtig zu entfernen. Und man sah jetzt wohl, als ich diesen Hinweis aussprach, ein bisschen die Panik in meinem Blick, weil ich selbst kein Freund von Wespen bin, sowieso Insekten und so ist nicht meins, gerade wenn sie fliegen können. Und ich zeigte jetzt also mit meinem Finger darauf und sagte, Achtung, da ist eine. Und bevor ich meinen Satz beenden konnte, meine Mutter ganz panisch beugte sich nach unten und schüttelte aus. Und sie hatte Glück, dass die Wespe also nicht aggressiv wurde, sondern dass sie wegflog und sich dann irgendwo anders im Raum einen Platz suchte und nicht zugestochen hatte. Und so im Nachhinein, als wir diesen Dachboden wieder verlassen hatten, stellte ich mir so die Frage, wie kann man so eine Situation besser lösen? Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Person, die einem gegenübersteht, die sich jetzt also in unmittelbarer Gefahr befindet, vorsichtig darauf hinzuweisen, pass auf, bleib ruhig, entspann dich, wir werden das jetzt zusammen durchstehen, ich werde diese Wespe jetzt vorsichtig bei dir entfernen. Also wir müssen es irgendwie schaffen, bei dem anderen nicht Panik auszulösen, dass es zu so einer Kurzschlussreaktion kommt, sondern dass man das Ganze besonnen dann also klärt. Und ich traf jetzt also die Entscheidung, dass ich genauere Forschungen anstellen müsse. Und ich brauchte dafür natürlich ein Versuchsobjekt oder ein Forschungsobjekt. Und jetzt ist es halt so, dass man nicht alle Tage irgendwie einer Person gegenübersteht, die von einer Wespe angegriffen wird oder wo eine Wespe auf dem Kopf sitzt. Also musste ich also eine künstliche Situation herstellen. Und es war dann, als ich bei der Predigtvorbereitung in meinem Büro saß, am Laptop, entschied ich mich, okay, das ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich meine Forschungen anstellen. Und ich entschied mich also, in das Nebenzimmer zu gehen, wo meine Frau sich gerade befand. Und ich holte dann mein Handy raus. Und mein Plan war jetzt also ganz beiläufig ins Zimmer zu laufen und dabei schön so auf mein Handy zu schauen und so zu tun, als ob ich irgendetwas mache. Und dann schaute ich irgendwann meine Frau an und sagte dann ganz panisch, bleib ruhig, ich mach das hier weg. Und tat so, als ob ich irgendwie einen Gegenstand mir jetzt holen wollte, womit ich dann dieses Tier, was dort angeblich auf ihrem Kopf sitzen würde, entfernen könnte. Und bevor ich die Möglichkeit hatte, mir irgendwie einen Gegenstand zu suchen oder so, meine Frau wischte sich ganz panisch durch die Haare und schüttelte ihre Hände aus und bekam einen Riesenschreck. Obwohl sie ja eigentlich einfach nur hätte gehorchen müssen, dann hätte ich mich schon um die Problematik gekümmert. Und wieder merkte ich also aufgrund dieser Forschung, dieser Untersuchung, die ich angestellt hatte, dass wir hier ein Problem haben mit dem Bereich Gehorsam. Denn warum hört man nicht einfach auf mich, wenn ich dieses Problem lösen möchte und diese Wespe also behutsam entfernen will? Nein, man hört nicht auf mich, man ist ungehorsam und macht es selber schnell. Und ich glaube, da haben wir schon auch gewisse Quellen des Ungehorsams quasi entdeckt. Warum entfernt man diese Wespe selbstständig? Ich glaube, der eine Bereich ist der, wir wollen es lieber selber machen. Wir vertrauen nicht darauf, dass irgendjemand anders sich dessen annimmt, sondern wir wollen das selber lösen, dieses Problem, was wir haben. Und wir sind auch ungeduldig. Wir sind ungeduldig. Wir wollen nicht warten, bis das Problem gelöst wird. Wir wollen nicht stumm stehen, sondern wir wollen es ganz schnell lösen, unser Problem. Und das sind so zwei Dinge, die eigentlich zu Ungehorsam führen, dazu führen, dass wir nicht gehorsam sind. Gehorsam und Ungehorsam ist sowieso so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Es wird nicht mehr unbedingt immer als eine Tugend angesehen, wo wir sagen, das ist so bewundernswert, das ist eine sehr, sehr gehorsame Person. Sondern Gehorsam ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, manchmal gibt es ja auch den blinden Gehorsam, wenn wir zum Beispiel an die Nazi-Zeit denken, wo Menschen etwas gefolgt sind, einem Unrechtsregime, aus blindem Gehorsam. Also Gehorsam hat irgendwie auch teilweise so einen schlechten Ruf bekommen. Rebellion ist irgendwie spannend, wir wollen Rebellen sein. Ich weiß nicht, ob du auch solche Personen in deinem Umfeld kennst, also mir geht es so. Es gibt so Menschen, da denkt man, irgendwann in ihrem Leben muss es ein Erlebnis oder eine Zeit gegeben haben, wo sie angefangen haben, sich zu Rebellen zu entwickeln und Zeit ihres Lebens werden sie es nicht mehr los. Sie sind einfach, es ist Teil ihrer Persönlichkeit gegen alles und jeden, immer gegen den Mainstream und immer gegen irgendwie vielleicht auch Autoritäten zu rebellieren, anderer Meinung zu sein. Nö, das finde ich nicht, das sehe ich anders. Es ist so ein rebellisches Gehen und man hat den Eindruck, Gehorsam findet man eigentlich nur noch so, dieses Einfordern von Gehorsam bei Eltern, denen die Argumente ausgegangen sind gegenüber ihren Kindern oder vielleicht im Bereich Militär. Und dieses Thema Gehorsam soll uns so ein bisschen beschäftigen, heute, wo wir uns den zweiten Teil vom 1. Samuel Kapitel 15 anschauen. Wir haben uns letzte Woche den ersten Teil angeschaut und der Kontext dort ist folgender gewesen. Der Prophet Samuel, nachdem dieses Buch auch benannt ist, dieser Prophet, er hatte Saul, dem König, den Auftrag gegeben, geh zu dem Stamm, dem kanaanäischen Stamm der Amalekiter und schlage sie vernichtend in einem Krieg. Und Saul, er sammelte sein Heer zusammen und er machte sich auf den Weg und er ging zu den Kanaanäern, zu den Amalekitern und er griff sie an und schlug sie vernichtend. Und obwohl er den Auftrag hatte, keine Tiere oder so und auch den König nicht am Leben zu lassen und nicht mitzunehmen, lesen wir dann davon, dass er tatsächlich die Tiere verschonte, die besten Tiere mitnahm und auch den König Agag nicht umbrachte, sondern ihn mitnahm. Wahrscheinlich als eine Art Kriegstrophäe, damit er den Leuten zeigen konnte, wir haben die Amalekiter geschlagen und hier ist der König von ihnen, den habe ich mal mitgebracht. Und wir steigen jetzt ein in 1. Samuel 15 ab Vers 13 und schauen uns die Geschichte weiter an. Und ich lese mal vor und du hast die Möglichkeit mitzulesen auf dem Bildschirm. Als Samuel, der Prophet also, in Gilgal ankam, begrüßte Saul ihn, als ob nichts gewesen wäre. Der Herr segne dich, meinte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt dann das Gebrüll und Geblöke, das ich höre? Fragte Samuel. Das hört sich so an, als ob viele Rinder, Schafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden umgebracht. Da unterbrach ihn Samuel, hör auf damit. Der Herr hat in der letzten Nacht mit mir geredet, ich habe dir etwas auszurichten. Dann sprich, sagte Saul. Und Samuel fuhr fort, als du zum Oberhaupt über das ganze Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Und doch hat der Herr gerade dich als König über Israel eingesetzt. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und dir befohlen, vollstrecke an ihnen mein Urteil, kämpfe gegen sie, bis du sie völlig vernichtet hast, denn sie sind ein gottloses Volk. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt und gerade das getan, was der Herr dir verboten hatte? Aber ich habe dem Herrn doch gehorcht, versuchte Saul sich zu rechtfertigen. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Agag, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich alle umbringen. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinder als Beute mitgenommen und ich kann dir sagen, es sind nur die besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Da bekannte Saul, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Eine lange Passage, die wir hier lesen, auf die wir so ein bisschen eingehen wollen, um uns das Problem von Saul anzuschauen, nämlich das Problem von Ungehorsam. Das ist diese Thematik Gehorsam oder Ungehorsam. Und auch wir haben mit diesem Thema immer wieder zu tun. Und so wollen wir uns ein bisschen die Facetten des Ungehorsams hier bei Saul anschauen. Kindlicher Gehorsam kommt ja in der Regel daher, dass Kinder, wenn sie klein sind, noch so ein ganz starkes Vertrauen in das Gutsein ihrer Eltern haben. Und irgendwann fängt dann dieses Hinterfragen an, was ja auch gut ist, was eine gute Entwicklung ist, wenn Kinder auch anfangen zu hinterfragen und nö, das mache ich nicht, weil wir ja auch mit Menschen zu tun haben. Auch unsere Eltern sind ja fehlerhaft, weswegen es gut ist, wenn wir irgendwann lernen, nicht einfach jedem Menschen zu vertrauen, dahingehend alles zu machen, was sie sagen, nicht dieser blinde Gehorsam, sondern auch mal zu hinterfragen. Aber es ist ein Unterschied zwischen Mensch und Gott. Es ist ein Unterschied zwischen dem Gehorsam gegenüber Menschen und dem Gehorsam gegenüber Gott. Denn Gott ist nicht wie ein Mensch fehlerhaft, sondern er ist immer gut und er ist ohne Fehler. Und deswegen braucht es Gott gegenüber auch ein anderes Maß an Vertrauen und auch ein anderes Maß an Gehorsam. Und wir sehen hier im 1. Samuel 15, dass Saul Probleme hatte darin, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und das wollen wir uns anschauen. Und wir finden vor allem zwei Formen des Ungehorsams bei Saul. Und der erste Bereich, den wir sehen, ist der partielle Gehorsam. Das heißt, Saul ist nicht ganz gehorsam gewesen, sondern er hatte nur einen teilweise vorhandenen Gehorsam. Also wenn wir uns 100% gehorsam vorstellen, dann hatte Saul so ein bisschen die Einstellung, wenn ich 80% gehorsam bin, ist das doch die absolute Mehrheit, das muss doch wohl reichen, dann kann ich doch in 20% vielleicht nicht ganz so gehorsam sein und es ist trotzdem noch irgendwie genug. Wir merken in Vers 20, wenn wir dort noch einmal hineinschauen, da lesen wir, aber ich habe den Herrn doch gehorcht, versuchte Saul sich zu rechtfertigen. Ich bin dort hingegangen, wohin er mich geschickt hatte. Agag, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ sich alle umbringen. Also mit einer gewissen Selbstsicherheit und mit einem ganz großen Selbstbewusstsein sagt Saul, wieso, es ist doch alles gut, ich war doch gehorsam, ich habe doch mein Auftrag erfüllt. Ja gut, den König, den habe ich jetzt mitgenommen. Aber im Gesamten, wenn man jetzt ganz drauf schaut, ist doch die Mehrheit überwiegend, bin ich doch gehorsam gewesen. Also er rechtfertigt eigentlich seinen teilweise vorhandenen, seinen partiellen Gehorsam. Wie ist das bei uns? Wie kann man das vielleicht vergleichen, dass auch wir manchmal in eine Situation geraten, wo wir einzelne Wahrheiten oder einzelne Bereiche des Gehorsams ausklammern und sagen, nee, die nehmen wir mal raus, aber insgesamt überwiegend sind wir schon noch bei der Sache. Spurgeon, ein großartiger Prediger und Theologe, vergleicht das Ganze mit einem schrecklichen Szenario. Er schreibt darüber in einem seiner Bücher, man möge sich vorstellen, dass man mit einem Karren unterwegs ist in der Steppe Russlands und man wird verfolgt von einer Horde Wölfe. Und diese Wölfe, sie jagen einen und die Frage ist, wie können wir uns retten? Und er schreibt darin, was wäre denn mit der Option, dass man aus diesem Karren vielleicht Kinder rausschmeißt, sodass die Wölfe abgelenkt sind und man sich selber retten kann? Und dann schreibt er, so ähnlich wäre es, so ähnlich ist es, wenn wir anfangen, Einzelwahrheiten der Bibel rauszuschmeißen, es den Kritikern, die uns vielleicht jagen in gewisser Art und Weise als Christen, die wir an das Wort Gottes glauben, damit wir sie irgendwie abgelenkt bekommen, um uns selber zu retten, nicht mehr selbst der großen Kritik ausgesetzt zu sein. Und so werfen wir plötzlich über Bord die Schöpfung. Oder wir werfen über Bord die Jungfrauengeburt oder vielleicht die Auferstehung von Jesus Christus. Und wir meinen, ja, 80% der Bibel, das glauben wir. Aber es gibt so ein paar Bereiche, das sehe ich kritisch, das ist auch wissenschaftlich nicht zu belegen. Das nehmen wir mal raus. Und plötzlich fangen wir an, Einzelwahrheiten den Wölfen vorzuwerfen, die so wertvoll sind wie Kinder. Und genau das ist eine Gefahr, denn es ist partieller Gehorsam. Ich fange an, mein Leben aufzuteilen. In dem Bereich bin ich gehorsam, bei dem sehe ich das ein bisschen anders. Ja, hinterfragen ist wichtig, aber gegenüber Gott brauchen wir ein großes Maß an Vertrauen und auch Gehorsam. Ein anderer fauler Trick, dem man immer wieder begegnet, wenn es um das Thema Gehorsam geht, ist dieser typische Floskel, ja, aber das ist doch nicht heilsentscheidend. Wie oft hat man das schon gehört, dieser Spruch, ja, vielleicht ist es ja nicht heilsentscheidend, aber trotzdem hat unser Handeln in gewissen Bereichen Konsequenzen. Immer wieder lesen wir in der Bibel von Situationen, wo Menschen ungehorsam gewesen sind und es mag vielleicht nicht heilsentscheidend gewesen sein, aber es hat trotzdem unglaubliche Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Dietrich Bonhoeffer sagt, bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorchen. Und er meint damit eigentlich, wir können so viel zerreden und so viel fragen, immer weiter fragen, so wie Kinder vielleicht manchmal. Wir fragen und fragen, bis uns die Antwort irgendwann passt. Und wenn wir genauso an das Wort Gottes herangehen, ich glaube, ich könnte dann alles in meinem Leben rechtfertigen, was eigentlich offensichtlich nicht dem Willen Gottes entspricht. Die Frage ist, fangen wir an aufzuteilen und nur einen gewissen Schritt zu machen, aber nicht wirklich ganz gehorsam zu sein, so wie wir es bei Saul im 1. Samuel 15 sehen. Zum Beispiel, wie gesagt, beim Umgang mit der Bibel. Wie ernst nehmen wir das Wort Gottes für unser Leben? Oder auch ein Thema, was mehr und mehr aufkommt, ist dieser Bereich Taufe oder Zugehörigkeit, meine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Dass wir sagen, ja, ich glaube schon an Jesus und so weiter, das ist alles gut und das Evangelium und ich bin frei und das ist wunderbar und toll. Aber wenn es dann vielleicht zum Schritt der Taufe geht oder wenn es zum Schritt der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde geht, da fangen wir dann an vielleicht zu sagen, nur das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es ist eigentlich nichts anderes als partieller Gehorsam, teilweise vorhandener Gehorsam, denn die Bibel ist klar in diesen Bereichen wie Taufe oder die verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Und das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, dass ich immer 100% gehorsam sein muss. Keiner von uns schafft das. Und das ist auch ein ganz klarer Ausspruch der Bibel, dass niemand 100% gehorsam sein kann. Aber wir befinden uns doch auf dem Weg und unser Herz sollte erfüllt sein mit dem Wunsch danach, Gott ganz nachzufolgen, sodass wenn wir Dinge entdecken in unserem Leben, wo wir noch nicht gehorsam sind, dass wir alles daran setzen und dass wir einen tiefen Wunsch in uns tragen, ja, ich möchte gehorsam leben, ich möchte gehorsam sein. Man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Unterschied zwischen einem ersten Schritt und einem einzigen Schritt. Wenn ich einen ersten Schritt mache und vielleicht noch nicht erkannt habe, ich bin noch auf diesem Weg und ich muss mich noch weiterentwickeln, aber es werden weitere Schritte folgen, dann ist das Jesus Nachfolge. Wir sind vielleicht noch auf dem Weg, wir sind noch nicht perfekt, absolut nicht. Wir alle machen Fehler, aber Schritt für Schritt gehen wir. Und es ist ein Unterschied, ob ich nur einen einzigen Schritt mache und sage, das muss reichen, die anderen Schritte, ich weiß zwar, dass da noch welche nötig wären, aber nö, das reicht mir. Das reicht mir, ich glaube an Jesus, das mit Taufe, nee, das mit Zugehörigkeit, nee, das muss nicht sein. So ist ein Unterschied, ob wir einen ersten Schritt machen und weitere folgen oder ob wir nur einen einzigen Schritt gehen und mit diesem einen Schritt, den wir gegangen sind, anfangen, alles zu rechtfertigen und zu sagen, das reicht, mehr muss ich nicht. Diesen Bereich sehen wir bei Saul. Es ist ein partieller Gehorsam. Er ist Gott nicht ganz gehorsam, sondern er überlegt sich eigene Dinge und sagt, ich habe einen besseren Plan. Und damit kommen wir auch zum zweiten Bereich, den wir bei ihm sehen können, den zweiten Bereich von Ungehorsam, nämlich den Ersatzgehorsam. Das eine ist partieller Gehorsam, teilweise vorhanden, und das andere ist Ersatzgehorsam. Die Opfer, diese Opfergaben, von denen Saul spricht, sie sind eigentlich nichts anderes als Ersatzgehorsam. Er sagt, ja, wir haben die Tiere zwar mitgebracht, das war nicht Auftrag, aber ich habe eine bessere Idee gehabt. Mein Ersatzgehorsam ist, wir werden die Tiere einfach als Opfergabe darbringen. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt ein spontaner Plan gewesen ist oder ob er sich das wirklich von Anfang an so überlegt hat. Aber fest steht, es ist irgendwie Ersatzgehorsam. Und häufig benutzen wir diese Form des Ungehorsams dann, wenn die Folgen vom Gehorsam, die Konsequenzen, wenn wir gehorsam wären, sehr unangenehm sind. Denn bei Saul ist es genau die Situation, es ist ihm sehr unangenehm, seinen Soldaten den Befehl zu geben, nein, alle Tiere, auch die besten, bleiben dort, wir werden sie töten und nicht mitnehmen. Es ist also ihm unangenehm und er hat Angst davor, sich seinen Soldaten zu widersetzen und so lässt er ihnen ihren Willen und versucht jetzt beides irgendwie unter einen Hut zu kriegen, Gott gehorsam zu sein und gleichzeitig auch irgendwie seinen Soldaten ihren Willen zu geben und er versucht Menschen zu dienen und gleichzeitig Gott zu dienen und das Ganze bricht zusammen, weil er nicht den Gehorsam Gott gegenüber höher stellt als das, was Menschen über ihn denken könnten. Es gibt bei Gott nicht diesen Ersatzgehorsam, wie wir es vielleicht früher vom Wehrdienst kannten, dass man den Dienst an der Waffe in gewisser Weise ersetzen kann, indem man den Zivildienst leistet. Diese Form des Ersatzgehorsams kennen wir in der Bibel nicht. Wir können nicht einfach sagen, ja, okay, das wäre das, was Gott möchte, aber ich könnte es ja auch so einfach machen, ist auch im Prinzip Gehorsam und ist meine bessere Idee eigentlich. Lass es uns so machen, Gott. Was nach Gehorsam aussieht, wie diese Opfergaben, wo wir sagen würden, wow, Saul, das ist ja so schön fromm von dir, dass du dir das überlegt hast, hier die besten Tiere mitzunehmen und Opfergaben zu bringen. Es sieht nach Gehorsam aus, es ist aber eigentlich nichts anderes als Ungehorsam. Im 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir, dass Gott sagt, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Das heißt, ja, manchmal können wir ganz gut so faken und so tun, als ob wir sind so gehorsam, wir sind so heilig, wir bringen unsere Opfergaben da. Und in der Regel, oder manchmal ist es nichts anderes, wenn wir das so darstellen, als Ersatzgehorsam und damit Ungehorsam. Gott sieht unser Herz, er weiß, wie wir es meinen und er sagt, Gehorsam ist mir viel wichtiger als irgendwelche Opfergaben, irgendwelche Dinge, die vielleicht fromm aussehen mögen. Ein Beispiel wäre diese Floskel, die man auch ganz oft hört, ich bete darüber erst einmal. Wenn Gott uns irgendwas vor die Füße legt, wo wir helfen können, wo wir mit anpacken können, wo wir dienen können, wo wir Menschen unterstützen dürften und wir machen es nicht, wir fassen es nicht an, wir machen uns nicht die Hände schmutzig, sondern kommen erstmal, ja, ich weiß nicht, bei mir ist auch gerade eine Menge los und ich muss erstmal gucken, ob das so in meinen Lebensplan hinein, ich muss darüber erstmal beten. Und plötzlich wird eine gute Sache wie Gebet, eine wertvolle Sache, eigentlich zu Ersatzgehorsam und nichts anderem als Ungehorsam. Eine gute Sache wie Gebet wird plötzlich zu Ungehorsam, weil eigentlich wäre unser Auftrag als Christen, dass wir uns die Hände schmutzig machen, mit anpacken, mit andienen, wegschauen von uns selbst, hinschauen zu anderen, hinschauen, was fördert das Reich Gottes. Aber nee, wir beten darüber erstmal und schauen darauf, dass wir nach außen hin möglichst fromm wirken. Oder manchmal kann besonderes Engagement in der Kirche oder in deiner Familie auch eine Form von Ersatzgehorsam sein. Menschen, die vielleicht ganz viel investieren in tolle Erlebnisse für ihre Kinder oder tolle Geschenke oder sonst irgendwelche Dinge und eigentlich versuchen wir nur zu kompensieren, dass wir vielleicht doch in irgendeinem Lebensbereich nicht wirklich gehorsam sind und nicht das Beste für unsere Familie oder für die Kirche tun. Und so versuchen wir es dann mit einem Überengagement oder so wieder auszugleichen und einen gewissen Ersatzgehorsam zu bauen. Wir sehen auch diese Form des Ungehorsams bei Saul. Einmal diesen partiellen Gehorsam und dann den Ersatzgehorsam, obwohl Gott sich danach sehnt. Sei mir ganz gehorsam, versuch es, sehne dich danach. Dein Herz soll danach streben, mir ganz zu gehorchen, in meinen Wegen zu gehen. Und so ist Ungehorsam nicht immer nur eine einzelne Tat, ein Ausrutscher oder so etwas, sondern häufig ist es eine Haltung in unserem Herzen, die sich dann in gewissen Verhaltensmustern ausdrückt. Und das Interessante ist, dass wir im 1. Samuel Kapitel 15 nicht nur sehen, wie der Gehorsam sich manchmal zeigt, sondern wir erkennen auch, was sind die Folgen von diesem Ungehorsam. Und das erste sehen wir in Vers 23. Dort lesen wir, Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Und dann sagt Samuel zu Saul, weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen, du wirst nicht mehr lange als König regieren. Die erste Folge von Ungehorsam, die wir hier sehen, ist der Verlust der Vollmacht. Denn das ist nichts anderes, was Saul hier erlebt. Er erlebt, dass er seine Einflussmöglichkeiten, seine Vollmacht, die er als König bekommen hat, über das Volk Gottes, dass er diese Dinge verliert. Und so sehen wir, aufgrund seines Ungehorsams, der sich da auch nicht einmalig gezeigt hat, sondern als eine Haltung seines Herzens, auch vorher erkennen wir Ungehorsam im Leben von Saul immer und immer wieder. Und diese Haltung seines Herzens führt dazu, dass Gott ihm die Vollmacht entzieht. Eine zweite Konsequenz, die wir erkennen können, lesen wir im 1. Samuel 15, Vers 35. Dort heißt es, Samuel traf Saul den Rest seines Lebens nicht mehr, doch er trauerte lange um ihn. Der Herr aber bedauerte es, Saul je zum König über Israel gemacht zu haben. Wir lesen davon, dass Samuel und Saul sich nach dieser Aktion nie wieder in ihrem Leben trafen. Und wir müssen dazu berücksichtigen, dass wir uns hier im Alten Testament befinden, wo der Prophet im Volk Israel und auch Samuel eine ganz, ganz wichtige Rolle hatte. Er war im Prinzip das Sprachrohr Gottes in das Volk hinein. Und wenn wir dann lesen, dass Saul und Samuel sich nicht mehr begegneten, ist es im Prinzip die Aussage, dass das Wort Gottes im Leben von Saul fehlte. Die Gegenwart Gottes fehlte im Leben von Saul von diesem Moment an. Und wir merken, es ist zum einen der Verlust der Vollmacht und zum anderen der Verlust der Nähe und des Wortes Gottes. Wir sehen also, dass diese beiden Konsequenzen mit Ungehorsam verbunden sind. Einmal Verlust der Vollmacht und Verlust der Nähe Gottes. Es ist vielleicht so ein bisschen wie bei Silvester, wenn die ganzen Raketen hochgegangen ist, dann nimmt man Dinge in der Entfernung, Lichter, nur noch so nebelhaft in irgendeiner Art und Weise wahr. Und genau so entsteht es, wenn wir die Haltung unseres Herzens ungehorsam ist und wir uns weigern, Gott gehorsam zu sein, den Wunsch nicht haben, ihm gehorsam zu sein, verlieren wir Vollmacht und verlieren wir die Nähe Gottes. Und das ist nicht nur immer so eine geistliche Komponente, auch. Es ist auch eine geistliche Dimension, dass wir diese Dinge verlieren. Aber es ist auch ganz oft etwas total Praktisches, was ich erlebe. Immer in den Momenten, wo ich weiß, in meinem Leben gibt es einen Bereich, wo ich Gottes Willen bewusst missachte. Wo ich bewusst nicht so lebe, wie Gott es sich wünscht, in den Momenten habe ich Schwierigkeiten in meinem Dienst und bin nicht so frei, bin nicht so in gewisser Weise, habe nicht diese Vollmacht zu dienen, weil ich einfach merke, es steht etwas zwischen mir und Gott, was ich klären müsste. Und das Gleiche gilt für die Art und Weise, wie ich Bibel lese oder wie ich Zeit im Gebet mit Gott verbringe. Wenn ich Dinge in meinem Leben habe, die ich bewusst zur Seite lege, die dunkel sind, die ich dunkel lasse, wo ich kein Licht dran lasse, in den Momenten fällt es mir so schwer, mir Zeiten zu nehmen mit Gott. Und so erkennen wir also im 1. Samuel 15 die Folgen von Ungehorsam und wir merken, das Gleiche erleben wir auch in unserem Leben. Die Frage ist nun, wenn wir geschaut haben, wie kann Ungehorsam aussehen? Was sind die Folgen von Gehorsam? Wäre jetzt die Frage, wie gehen wir mit Ungehorsam und der Schuld in unserem Leben um? Und die Antwort der Bibel ist Umkehr. Die Antwort der Bibel ist Umkehr. Und Umkehr hat immer zwei Facetten. Die erste Facette von Umkehr, der erste Bereich ist das Schuldbekenntnis. Dass ich bekenne, dass in meinem Leben ein Bereich ist, in dem ich ungehorsam bin. Wir lesen in Sprüche 28, Vers 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und so ist der erste Bereich die Bekenntnis meiner Schuld. Es ist eigentlich der Segen der Beichte. In Freikirchen haben wir mit Beichte irgendwie so ein bisschen unser Problem. Wir kennen das nicht so, diese Praxis der Beichte. Dabei ist Beichte eigentlich so ein großer Segen. Dieses Bekennen gegenüber einer anderen Person und gegenüber Gott, dass ich Schuld in meinem Leben habe, dass ich ungehorsam gewesen bin und dass ich das jetzt ans Licht bringen möchte. Ich möchte Licht draufscheinen und Freiheit in meinem Leben bekommen. Ich möchte nicht länger gebückt sein unter dieser Last, sondern ich möchte Freiheit erleben. Und das kommt immer dann, wenn wir Licht hineinscheinen lassen in diesen Bereich unseres Lebens. Und diese Beichte muss nicht irgendwie gegenüber einem kirchlichen Amtsträger sein oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, suche dir eine Person, die du als vertrauenswürdig erachtest in deinem Leben, die eine Beziehung zu Gott hat. Und dann bitte diese Person darum, dir zuzuhören, dich zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir in diesen Momenten Freiheit erleben. Zum Beispiel aus der eigenen Familie könnte man eine Person nehmen. Und diese Person kann dir Vergebung zusprechen. Und darin liegt so ein großer Segen, den wir als Christen bekommen haben, dass man sich gegenseitig Vergebung zuspricht und dass man Licht hineinscheinen lassen kann in die dunklen Bereiche unseres Lebens, um zur Freiheit zu finden. Und der zweite Bereich von Umkehr, das erste ist Bekenntnis, Beichte. Der zweite Bereich ist die ganz praktische Umkehr, zu sagen, ich lasse das jetzt. Ich lasse das und mache es anders. Ich habe erkannt, das ist ungehorsam, was ich gemacht habe und ich möchte das in Zukunft anders machen. Und das ist Umkehr. Und davon lesen wir in Jesaja 55, Vers 7. Ganz toller Vers. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Was für ein toller Vers, was für ein großartiger Gott, der sagt, wenn du falsche Wege gegangen bist, dann lass es doch einfach. Kehr um und unser Gott, er steht mit offenen Armen bereit und ist dazu bereit zu vergeben. Es gibt keine Schuld, die er nicht vergeben kann, kein Weg, den du zu weit gegangen bist ins Verderben, dass du nicht wieder zurückkehren könntest auf den richtigen Weg, sondern Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Er gibt immer wieder eine neue Chance, wenn wir ehrlich umkehren und sagen, Gott, ich habe da Mist gebaut, ich möchte umkehren. Und dann schubst er uns sanft zurück auf den richtigen Weg. Und wenn wir wieder abgekommen sind und wieder Umkehr brauchen, dann schubst er uns wieder sanft zurück auf den richtigen Weg. Und so merken wir, unser Gott, er ist immer bereit zum Vergeben. Er ist immer bereit, Umkehr zu ermöglichen. Und auch Saul hatte die Möglichkeit, umzukehren. Und wir sehen genau in 1. Samuel 15 die Gründe, warum er nicht wirklich umgekehrt ist. Wir erkennen, warum sein Schuldbekenntnis halbherzig gewesen ist. Das erste merken wir in Vers 15, wo er darauf hinweist, aber die Soldaten haben doch gesagt, dass wir die Tiere mitnehmen sollten. Und wir merken, er bekennt seine Schuld zwar, aber er versucht sich gleichzeitig rauszureden. Er macht kein echtes Schuldbekenntnis, dass er sagt, Gott, ich weiß, ich habe da Mist gebaut und das geht echt voll auf meine Karte, sondern er sagt, nee, die Soldaten, die haben das gemacht. Die haben gesagt, wir nehmen diese Tiere mit. Und so merken wir, sein Schuldbekenntnis ist halbherzig. Wir sind selbst verantwortlich für unseren Ungehorsam, auch dann, wenn andere Personen vielleicht dazu beigetragen haben. Das ist ihre Sache zwischen Gott und ihnen, aber zwischen mir und Gott steht mein Ungehorsam. Und den bekenne ich und die Herausforderung ist an uns, eben nicht diesen Drang nachzugeben, die Schuld auf andere zu schieben. Das sehen wir also bei Saul, sein Bekenntnis ist halbherzig, deswegen hat er die Chance zur Umkehr verpasst. Und das zweite, was wir sehen, ist in 1. Samuel 15, Vers 30, und dort lesen wir, dass er sagt, ich habe gesündigt, wiederholte Saul, aber bitte stell mich jetzt nicht bloß vor den Sittenoberhäuptern meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, deinen Gott, anbete. Das sagt Saul und wir merken, er will umkehren. Ich habe gesündigt, sagt er, aber eigentlich will er nicht wirklich umkehren. Sein Fehler ist gewesen, sein Ungehorsam ist gewesen, dass er den Wunsch von Menschen höher gestellt hat als den Gehorsam gegenüber Gott. Und dann bekennt er seine Schuld und im nächsten Satz sagt er, aber komme mit mir, damit du mich nicht bloßstellst vor den Sittenoberhäuptern. Und er macht eigentlich schon wieder deutlich, es ist mir wichtiger, was Menschen denken, als der Gehorsam gegenüber Gott. Und so erkennen wir, Saul hatte die Chance umzukehren, aber in 1. Samuel 15 lesen wir die Facetten des Ungehorsams, wir sehen die Folgen des Ungehorsams und wir sehen auch den Weg der Umkehr, den Saul aber bewusst nicht einschlägt, sondern er bleibt bei seiner Haltung des Herzens geprägt von Ungehorsam. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen wir, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Unser Gott will Schuld auslöschen und es ist möglich geworden durch das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Das ist unsere Hauptbotschaft. Mehr haben wir nicht, aber das reicht. Es reicht völlig, dass wir sagen, Jesus Christus, Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er stirbt für unsere Schuld. Obwohl er selbst perfekt gehorsam gelebt hat, nimmt er die Konsequenzen des Ungehorsams auf sich. Er stirbt für unsere Schuld. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, können wir ewiges Leben und die Vergebung unserer Schuld geschenkt bekommen. Das ist Hoffnung, die wir haben, die wir in uns tragen. Sein Gehorsam, der Gehorsam von Jesus Christus in seinem Leben und am Kreuz, kann meinen Ungehorsam übertrumpfen. Sein Gehorsam, der Gehorsam von Jesus Christus, ist die Antwort auf meinen und deinen Ungehorsam. Und so merken wir, das Evangelium ist eine grandiose Botschaft. Denn im Vertrauen auf Jesus Christus, wenn ich ihm glaube, im Vertrauen auf ihn, kann meine Schuld ausgelöscht werden. Ich werde frei. Jesus spricht mir Vergebung zu und ich bekomme das ewige Leben geschenkt im Vertrauen auf Jesus Christus. Und wie wir am Anfang gehört haben, kindlicher Gehorsam resultiert aus Vertrauen gegenüber dem Gutsein ihrer Eltern. Und gleichzeitig, wenn wir Jesus vertrauen, lernen wir auch, gehorsam zu sein. Das heißt, das Evangelium, manchmal heißt es ja, das Evangelium ist so der Startpunkt und dann werden wir gerettet und es ist so toll und dann brauche ich schön Schwarzbrot. In meiner Kirche kriege ich nicht genug Schwarzbrot. Jeden Sonntag Jesus, was soll denn das? Das Evangelium habe ich verstanden, ich brauche Schwarzbrot. Aber das ist eigentlich eine falsche Sichtweise, denn im Vertrauen auf Jesus, im Blick auf ihn, auf das Evangelium, werde ich frei von meiner Schuld und im Vertrauen auf Jesus, im Glauben an ihn, lerne ich auch gehorsam zu sein und mein Herz wird umgestaltet und deswegen predigen wir Jesus bis der Arzt kommt, wollte ich schon fast sagen. Wir predigen Jesus immer weiter und immer weiter, weil er uns nicht nur rettet, sondern er verändert uns auch. Er gestaltet uns um. Und so ist der Aufruf heute Morgen an mich und an dich. Lasst uns umkehren, da wo wir in unserem Leben vielleicht partiell gehorsam sind, da wo wir Ersatzgehorsam haben einfließen lassen. Lasst uns umkehren und sagen, ja, wir haben Schuld auf uns geladen und ab heute möchte ich anders leben. Ich möchte umkehren, ich möchte es anders machen. Und ich möchte auch die Einladung aussprechen an dich, wenn du sagst, ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat. Ich möchte ihm vertrauen, ich möchte Rettung erleben, ich möchte Vergebung meiner Schuld und ich möchte das ewige Leben geschenkt bekommen. Dann möchte ich auch für dich beten, dass du heute Morgen erlebst, wie Jesus dir gnädig ist und wie er dich rettet für Zeit und Ewigkeit. Lass uns gemeinsam beten und wenn du mitbeten möchtest, wenn das dein Herzenswunsch ist, dann darfst du gerne das zu deinem eigenen Gebet machen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast und dass wir durch ihn sehen dürfen, was es bedeutet, in perfekter Harmonie mit dir zu leben und dass wir erkennen dürfen gleichzeitig, wir können das nicht. Und deswegen brauchen wir dich, Jesus, deine Vergebung. Danke für dein Werk am Kreuz, dass du uns gerettet hast, dass dein Gehorsam Antwort ist auf meinen Ungehorsam. Und ich möchte dir sagen, da in meinem Leben, du weißt es, Herr, wo ich dir ungehorsam bin, immer und immer wieder, möchte ich lernen, umzukehren, mich nicht auf diesem Weg festzusetzen, mich hinzusetzen, dort zu bleiben, sondern ich möchte umkehren und bitte dich, dass du mir hilfst, heute umzukehren. Und ich möchte beten für all diejenigen, die die Entscheidung treffen möchten, dir zu folgen, dir zu gehorchen, dich zum Chef in ihrem Leben zu machen, auf dich zu schauen, voller Vertrauen und Vergebung ihrer Schuld zu erlangen und für die Ewigkeit gerettet zu sein, dass du diesen Menschen jetzt begegnest. Wir bekennen dir, wir sind Sünder und wir brauchen deine Vergebung und wir glauben an dein Leben und an deinen Tod und an deine Auferstehung, Jesus Christus. Amen. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst. Und ich lade dich wieder ein, wenn du magst, dann like gerne dieses Video, damit mehr Menschen aufmerksam werden auf dieses Video und auf die gute Botschaft des Evangeliums. Abonniere auch gerne den Kanal, damit du aufmerksam gemacht wirst auf neue Videos, die wir hochladen werden. Und jetzt möchte ich mich von euch verabschieden, aber vorher euch noch einen Segen zusprechen aus Psalm 121, Verse 2 bis 3. Dort lesen wir, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, er schläft nicht. In diesem Sinne, Gottes Segen für die kommende Woche. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Tschüss.